Willkommen zu Recenter Live am 10. November 2023. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Das Schwerpunktthema heute ist ein interessantes Buch, und zwar Wages of Destruction von Adam Tooze. Also da geht es um die imperiale Logik der Nationalsozialisten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen und anderweitigen Vorbedingungen. Ja, also Deutschlands letzte Chance als Empire, ja, zu agieren. Die deutsche Logik, ja, als absolut standardmäßige imperiale Logik, so wie es halt die anderen Länder auch vermutet hatten, ja, das war unglaublich vorhersehbar. Ist natürlich auch einer der Gründe, warum man halt über diese Zusammenhänge äußerst ungerne spricht. Also jeder Trottel hätte das damals erraten können. Frühzeitig schon, also auch schon jetzt vor 1933, ja, hätten die Briten, die Amerikaner und so weiter, auch die Russen, die konnten sich zusammenreimen, natürlich aus verschiedensten Informationsquellen. Deutschland war ja auch geheimdienstlich stark infiltriert. Man konnte sich zusammenreimen, ja, wie die Optionen für Deutschland eben aussahen. Ja, und wenn die Deutschen also dann jenes versuchen, dann würde man so drauf reagieren. Wenn die Deutschen das versuchen, würde man so drauf reagieren. Also es war überhaupt nicht überraschend. Ja, das heißt, es war jetzt nicht, also in der moderneren Geschichte, oder sagen wir mal generell in der Geschichte des Imperialismus, war es jetzt nicht undenkbar, dass ein unscheinbares Reich voller Probleme, auch zersplittert und zerfasert und so, dass so ein Reich jetzt dann halt plötzlich expandiert und halt erfolgreich wird. Also das Paradebeispiel war das alte Rom, fing irgendwie als Stadtstaat an und wurde immer größer und größer und größer. Genauso wie Makedonier und damit Alexander dem Großen. Ja, also die Makedonier galten ja so als die absoluten Hinterwäldler, aber damit halt eben sowas passieren konnte. Ja, oder auch wie beim islamischen Kalifat, das ja auch anfing, relativ klein. Damit es so passieren konnte, ja, ein großes Empire sich wieder formen konnte, dazu braucht es spezielle Voraussetzungen. Eine der großen Voraussetzungen waren Experten, die man hatte, also vor allem im geheimdienstlichen Bereich, auch Kriegsbereich, technologischen Bereich, ja, du brauchtest die Experten. Oder teilen wir es ein in, sagen wir, das geheimdienstliche Know-how und das restliche Know-how. Also ohne absolute Profis kannst du das vergessen. Sollte ja nicht überraschen. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, du willst jetzt irgendwie eine Flugzeugfirma aufmachen, eine Autofirma aufmachen. Wenn keiner eine Ahnung hat, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man verstehen muss. Ja, das heißt, wenn man sich da einarbeitet in dieses Thema, so wie Adam Tooze, dann wird einem noch einiges klar, also vor allem auch über die anderen Imperien. Man kann eben vor allem aus den deutschen strategischen Fehlern unglaublich viel lernen. Ja, auch der Unterschied zwischen halt der öffentlichen Propaganda für das deutsche Publikum, ja, und das, was die Nazis eigentlich dachten, also die Führung dachte, das unterscheidet sich ja in vielen, vielen Fällen dramatisch. Trotzdem in der Nachkriegszeit und in der heutigen Zeit einige im rechtsextremen Lager, die nehmen bestimmte Propaganda von damals tatsächlich wörtlich. Also die denken oftmals, das hätten die Nazis auch wirklich so gemeint. Und dadurch ergeben sich halt extrem viele Fehler. Und wir befinden uns ja jetzt in so einer Auflösungsphase, also so einer, ja, also wir sehen ja überall Auflösungserscheinungen. Du kannst jetzt in der heutigen Zeit nicht einfach wieder versuchen, so wie vor 100 Jahren oder vor 150, 200, 300 Jahren, ja, nicht einfach wieder versuchen, so mit diesen klassischen, simplen imperialen Techniken zu arbeiten. Ja. Ich meine, das ist ja bei den Türken heute so, bei den Franzosen so, bei den Japanern so. Das heißt, jeder wünscht sich irgendwie so in manchen Kreisen, also in so erzkonservativen Kreisen, die wünschen sich schon alle wieder, sie könnten wieder so eine Art Empire machen. Ja, die Türken hätten gerne wieder so dieses türkisch-ottomanische Kalifat zurück. Ja. Die Japaner hätten auch gerne wieder ein eigenes Reich und die Franzosen haben immer noch so ihr Nationalismus und wollen sie ihr eigenes Ding drehen. Ja. Aber du hast heute noch mal andere Situationen, wie in den 1920er Jahren oder 1930er Jahren. Manche im rechtsextremen Lager Also in Deutschland, ja, die Rechtsextremen, die denken immer noch in diesen ganz altmodischen imperialen Kategorien. Manche wollen dann irgendwie so bei den richtig krassen Rechtsextremisten, die wollen so ein bisschen das Programm der NSDAP einfach wiederholen, so die grundlegenden Techniken wiederholen, mit so ein paar Abwandlungen. Und ich denke, die größte Abwandlung ist eben dann diese seltsame Partnerschaft, die man eingehen möchte mit Russland. Ja. Also das heißt, man kann hier aus diesen ausgewählten geschichtlichen Analysen sehr viel rauslesen, eigentlich mehr als der Autor an sich hier in die Tasten gehauen hat. Ja. Und du kannst dann eben für die heutige Situation eben ablesen, was sollte man tun, was sollte man dringlichst vermeiden, worauf kommt es halt tatsächlich an. Ja, das heißt, ich denke, keiner hier in Deutschland, auch jetzt irgendwelche Leute aus der politischen Mitte oder irgendwelche Leute, die so irgendwie Sozialdemokraten sind, ich denke, keiner von diesen Leuten will tatsächlich so richtige, komplette Auflösungserscheinungen. Ja, also ich meine jetzt nicht nur, ja, wenn vielleicht manche Linke denken, ja, wir lösen so nationalstaatliche Sachen auf und so kulturelle Sachen auf und so. Aber selbst solche Leute, die sich an so einer Zersetzung beteiligen, selbst die haben hier immer noch Erwartungen zwecks wirtschaftliche Stabilität, gesellschaftliche Stabilität. Das heißt, die wollen ja auch nicht, dass alles komplett vor die Hunde geht. Ja, abgesehen vielleicht von ein paar komplett Verrückten, die halt dann halt einfach nur Zerstörungsabsicht hegen, ja. Aber für Deutschland, aber selbst wenn wir jetzt irgendwie uns so einen total anti-weißen, rassistischen Woke-Freak vorstellen, selbst der hat ja Vorstellungen von Stabilität nach einer Zerstörung der Deutschen, ja, oder was ich, wenn jetzt, was ich, alle so die typischen deutschstämmigen, ja, auch jetzt irgendwie anderswo auf der Welt, wenn jetzt alle typischen Weißen, wenn die jetzt einfach so halt verschwinden oder in die Bedeutungslosigkeit verschwinden, selbst dann erwartet sich so ein Woke-Freak, so ein anti-weiße rassistischer Freak, erwartet sich ja trotzdem noch Stabilität. Ja, und einen gewissen Lebensstandard und dies und jenes und das. Auch irgendwelche fanatischen Grünen, ja, also industriefeindliche Grüne, auch die haben immer noch gewisse Vorstellungen. Ja, das heißt, wir haben diese Auflösungsphase in Deutschland und viele fragen sich natürlich jetzt, was zu tun ist, und dann kommen halt Leute und sagen, sie wüssten es am besten, sie wissen ganz genau, was zu tun ist. Ja, das heißt, sie kopieren da so ein bisschen klassischen Imperialismus ab, und die Rechtsextremisten wollen dann mal Sachen abkopieren von NSDAP, und dann wollen sie mit den Russen ein Bündnis eingehen, und so haben sie so ihren Plan, ja, wie sie da jetzt Deutschland wieder zu einem Empire machen wollen. Also da zirkuliert so viel Falschinformation und so viele fatale Pläne, ja, da kann man tatsächlich alles mit ruinieren. Also 1. Januar 1933, Radioansprache: Hitler verspricht ein Vierjahresprogramm für die Wirtschaft. Dem Militär sagte er dann abseits der Öffentlichkeit, dass natürlich die Aufrüstung Priorität habe, weil egal wie man sich nämlich verausgabt mit der Wirtschaft, das reicht nicht, weil der Platz fehlt, und weil eben auch die Deutschen waren eigentlich oftmals relativ verarmt. Millionen Leute waren halt irgendwie so Kleinbauern oder Kleinstbauern und so, und haben da jetzt nicht wirklich viel Geld mit reingeholt, sondern krebsen halt so am absoluten Existenzminimum oder teilweise sogar drunter. Die anderen großen Reiche, ja, die Briten, auch die Russen, die Amerikaner und so, die anderen Reiche hatten sehr viel Platz, dominierten auch die Meere, also die Handelswege. Und dann hattest du halt gerade bei den Amerikanern halt immer mehr und immer mehr von dieser Industrie. Ja, amerikanische Industrie, genauso wie jetzt die britische Industrie mit ihren ganzen Kolonien, das machte es halt einfach so schwierig, dagegen zu konkurrieren. Weil wie willst du jetzt deutsche Waren produzieren und die dann ins Ausland verkaufen, wenn halt amerikanische Waren oder britische Waren billiger sind und teilweise sogar besser sind? Wir reden jetzt nicht nur so von Textilien und irgendwelchen oder Lebensmittel oder sowas, sondern wir reden jetzt halt eben auch von Autos, Funkgeräte etc. Ja, Kühlschränke, whatever, irgendwelche technologischen Sachen. Also das heißt, Deutschland war da recht rückständig, und es war klar, du kannst es nicht einfach so wieder aufholen. Eher so ohne weiteres. Also man hätte da auch Also man hätte da eben verschiedene Ideen natürlich noch mit reinbringen können damals. Ja. Das heißt, wenn die Nazi-Führung ja sich so komplett vollverrückt gewesen wäre, ich meine jetzt nicht bezogen auf so grundlegende imperialistische Denkweisen, das war ja eigentlich seit tausenden von Jahren im Wesentlichen immer gleich. Das meine ich jetzt nicht mit verrückt, sondern ich meine jetzt halt wirklich dann Individuen mit Persönlichkeitsstörungen, Leute, die sich halt eben so, also Leute, die für diese Position halt wirklich dann ungeeignet waren. Ja, also das meine ich jetzt mit verrückt. Das heißt, man hätte halt unglaublich viel setzen müssen auf Experten. Ja, wie jedes erfolgreiche Imperium oder halt jedes Imperium, was sich überhaupt erstmal rangeformt hat, man brauchte absolute Experten. Das heißt, man hätte ein Talentsuchprogramm eben starten müssen, und zwar relativ früh. Und man hätte da eben keine ideologischen Scheuklappen haben dürfen. Also zum Beispiel das absolute Paradebeispiel bei den Nazis war natürlich dann der Antisemitismus, dass die dann irgendwie dachten, Juden hätten diese magischen Fähigkeiten zur Subversion, hätten schon immer diese klassischen Imperien kaputt gemacht, also Juden hätten Rom kaputt gemacht und das Französische Reich und das Russische Zahnreich kaputt gemacht und bla bla bla. Weil man diesen Schmu eben geglaubt hat, kam es halt dann zu den massiven Einschränkungen, dann das Einsammeln, Arbeitslager, Vernichtungslager und das ganze Programm. Bekanntermaßen sind manche Deutsche mit jüdischem Background, das war ja vollkommen unterschiedlich, also manche waren ja praktizierende Juden, andere hatten mit ihrer Religion jetzt so nichts mehr am Hut, manche hatten irgendwie einen jüdischen Großvater nur gehabt und so, aber wer halt als Jude da klassifiziert wurde, der hatte eben, manche davon sind einfach ins Ausland geflüchtet und darunter waren eben auch die berüchtigten Atomforscher, ja, Klaus Fuchs und andere und so. Da wäre eben natürlich eine ganz andere Situation möglich gewesen. Ja, also stellen wir uns vor, es hätte damals in Deutschland, halt viel bessere politische Kräfte gegeben. Wenn man eben diese Talente da gefunden hätte, dann hätte man eben vielleicht ein Atomwaffenprogramm starten können oder halt andere Programme und so und hätte dann vielleicht so 2-3 Game-Changer-Technologien gehabt. Also durch technologische Durchbrüche, die halt die Machtverhältnisse verschieben. Also dass es dann gar nicht mehr so drauf ankommt, wie viel Platz hast du oder wie auch was, sondern das heißt, da wäre natürlich aus einer imperialistischen Sicht durch wesentlich mehr möglich gewesen. Aber das hat man halt eben leider versäumt, ja, dass man halt eben diese Abschreckungskampagnen da hier entwickelt. Das heißt, damals aus dieser Nazi-Sicht, da hat man natürlich das Blaue vom Himmel versprochen, wirtschaftlich, ja, Aufschwung, wir bekämpfen die Arbeitslosigkeit, aber intern war denen klar, Deutschland ist ziemlich im Eimer. Man kann das mit dem vorliegenden Platzangebot, man kann das so einfach nicht mehr ändern und die Konkurrenzmächte sind wirtschaftlich, industriell halt voraus und jedes Jahr, das verstreicht, bringt halt bestimmten Mächten, vor allem den Amerikanern, mehr Vorsprung. Deren Waren sind dann besser und billiger als die deutschen. Deswegen wurde der Fokus gelegt auf Aufrüstung. Also man wollte halt einen erheblichen Teil der Ressourcen stecken in Rüstung, um halt eben dann Platz zu erobern. Das war also jetzt nicht einfach nur irgend so ein ideologisches Hirngespinst, wie es ja manche Historiker irgendwie so interpretiert haben. Ja, so dieses Hirngespinst vom Lebensraum und so. Sondern das war ganz, ganz, ganz banale imperialistische Kalkulation. Also die wussten dann die Zahlen, so und so viele Deutsche arbeiten im landwirtschaftlichen Sektor. Fast alle davon halt auf kleinsten Flächen und so und das haut nicht hin. Ja, außerdem anvisierte Eroberungen, also halt tschechisches Gebiet, ja, da waren ja auch diese Skoda-Werke, dann halt Polen und so und so weiter. Also man hatte es auch auf Leute abgesehen, auf Arbeitskräfte abgesehen, Anlagen abgesehen. Das heißt, diese Beute musste da irgendwie gemacht werden, dachte man. Ansonsten hat man wirtschaftlich einfach keinen richtigen Spielraum. Und dann hat man kein Empire und dann fällt alles auseinander. Also man würde dann halt wahrscheinlich, so war die Kalkulation, schrittweise erobert werden von anderen Mächten. Die fähigsten Deutschen, ja, also die tollsten Ingenieure und andere topgebildete Deutsche, die würden einfach ins Ausland abhauen, was hier in den 1800er Jahren schon sehr viel passiert ist. Also da sind ja zig Leute nach Amerika gegangen. Heute haben 50 Millionen Amerikaner ungefähr deutsche Wurzeln. Ja, das heißt, Deutschland wäre vor die Hunde gegangen, dachte man. Also Rüstung, Eroberungen. Und eine ähnliche Kalkulation hatten wir ja auch gesehen bei den Russen jetzt vor dem Ukraine-Überfall. Ich meine jetzt mal abseits von dieser Sache, ja, die Wahrscheinlichkeit eines heimlichen Kartells der Supermacht an der Spitze. Und ich meine, selbst so einem heimlichen Kartell wäre kaum jemand eingeweiht. Also man hat natürlich hier in Russland Funktionäre, hohe Funktionäre, und in Russland hat man Generäle, die denken halt ganz klassisch. Ja, die denken, es geht nur um Russland, Russlands Interessen. Ja, und die Russen waren ja in den letzten Jahren, die Russen waren in einer ähnlichen Situation wie die Nazis bei ihrem Machtantritt. Also man hat da so eine Art, ja, ein ziemlich angeschlagenes Land, also einen ziemlichen Trümmerhaufen eigentlich vor sich, sehr rückständig. Es gibt bestimmte Bedürfnisse, die so ein Empire hat. Da ist die Frage, wie erfüllt man diese Bedürfnisse? Ja, und die Uhr tickt. Mit jedem Jahr fällt man weiter hinterher. Also wird dann eben dann rumgerechnet und kalkuliert, was müsste man erobern, um überhaupt eine Chance zu haben, zukunftsfähig zu sein. Und andere Mächte können natürlich dann versuchen, diese russische Kalkulation eben nachzubasteln, um zu erraten, was die Russen wirklich beabsichtigen. Und ich habe das ja auch immer wieder mal gemacht, und als dann der Überfall kam auf die Ukraine, habe ich das eben nochmal stark betont. Die Russen brauchten halt eben frische Bürger. Ukraine gab es 40 Millionen Leute, ja, man brauchte diese 49 Millionen Leute wegen der russischen Demografie, und man brauchte die unglaublich wertvolle ukrainische Industrie. Die wurde ja aufgebaut in Sowjettagen, baut man dann halt eben dann die ganzen wichtigen Raketen und Präzisionsmotoren und Schiffswerften und U-Boot. Produktion und diese, was Antonov oder wie die Flugzeugmarke heißt, ja, das heißt, die Russen brauchten das, also haben sie es erobert. Ja, das heißt, eine ganz normale, leider, imperialistische Kalkulation, das hat nichts zu tun mit irgendwelchen Launen von Putin, das hat nichts zu tun mit irgendwelchem ideologischen Gelaber, dass ihm irgendwie Russland nicht groß genug ist und Putin hätte dann irgendwie gemeint, er müsste da mehr Glanz und Gloria hier für sich selber und so herbeiführen und so. Nee, das war einfach nur eine Rechnung. Das ist eine ganz normale imperiale Kalkulation gewesen. Ja? Und so in etwa versuchten das die Nazis eben auch damals, einfach zu kalkulieren. Und andere Länder, Briten, Amerikaner und so, die konnten eben diese deutsche Kalkulation eben nachbilden. Also man hatte sowieso bestimmte Infos aus frei zugänglichen Quellen. Man hatte durch die Spionage in Deutschland, hatte man eben alle möglichen Informationen, also gerade durch adlige Netzwerke hatte man alle möglichen Informationen. Das heißt, insbesondere Welfen, Wettiner, Reginare waren unglaublich suspekt. Die hingen ja zusammen mit Britannien. So konnte man eben dann diese deutsche Kalkulation nachbasteln und eben sagen, okay, das ist der Status, auf dem die Deutschen sich befinden. Das sind die Optionen, die die Deutschen haben. So. Also, dann sahen wir diese Figuren wie Hjalmar Schacht und Fritz Reinhardt, Staatssekretär im Reichsfinanzministerium, unter Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Also solche hohen Adligen zu haben, wie den Graf von Krosigk, solche wichtigen Adligen zu benutzen, das war natürlich ein ganz böser Fehler von den Nazis. Aus spionagetechnischer Sicht, das war wirklich ein Schuss in den Ofen, weil diese ganzen Hochadligen eben unglaublich suspekt waren. Also man hätte hier 1933, also wie gesagt, wenn das jetzt vernünftige politische Kräfte gewesen wären, ja, hier in Deutschland, also wenn wir da vernünftige politische Kräfte gehabt hätten, dann hätte man eben einen ganz, ganz großen Schwerpunkt setzen müssen auf Spionageabwehr. Also hätte man sagen müssen, okay, Moment mal, wir haben uns da einreden lassen, diesen antisemitischen Quatsch da von den Briten, die Amerikaner haben da mitgemischt, die Russen haben da mitgemischt bei diesem Windmühlen von Zion-Quatsch. Deutschland im Ersten Weltkrieg war total infiltriert von adligen Geheimdiensten. Also müssen wir jetzt mal umdenken. Es hätte also auf die Agenda ganz oben hingehört, 1933, eine massive Spionageabwehr. Ja, alle möglichen gefährlichen, feindlichen Agentennetzwerke hätte man eben ausheben müssen. Ja. Nicht einfach, also nicht irgend so eine schwachsinnige Jagd auf Dissidenten und Teildissidenten und eine schwachsinnige Jagd auf Juden, sondern eine richtige Spionageabwehr. Ja, dann hätte Deutschland vielleicht sowas wie eine Chance gehabt, bestehen zu können. Ja, und halt eben dann vielleicht vernünftige Allianzen zu formen mit anderen Ländern. Das war immer der Horror für die Briten, ja, oder für die Amerikaner und auch für die Russen. Der Horror, dass sich so ein zentraleuropäischer Block bildet, also dass die Deutschen und die Franzosen auskommen miteinander, die Polen miteinander auskommen, und dass diese Europäer dann rummachen mit den Türken und so. Ja, hättest du so einen Block gehabt und den hättest du halt nicht brechen können von außen. Ja, also die Briten hätten das nicht brechen können, die Amerikaner waren zu weit weg, die Russen waren zu weit weg. Also es hat schon Möglichkeiten gegeben, ja, genauso wie es halt in der heutigen Zeit natürlich vernünftige Ideen gibt und halt blödsinnige Ideen gibt. Also dann gab es dieses Reinhardt-Programm zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit mittels steuerlicher Maßnahmen und Familienförderungsprogramme. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise hatte sich in Deutschland bis 1932 die Zahl der Arbeitslosen auf über 6 Millionen erhöht. Tja, und jetzt gab es ja gerade in der Wachstumsphase der NSDAP gab es ja diese schwachsinnige Propaganda von wegen halt so Handel sei jüdisch, Juden hätten die Gier erfunden und Amerika sei verjudet und die Rothschilds hätten Britannien übernommen und blabbedi blabbedi bla. Ja. In Wirklichkeit, die Briten hatten ihr eigenes Bankensystem aufgebaut, das fraktionale Bankensystem in der Bank of England und den Merchant Banks und das war alles geheimdienstlich gesteuert. Ja, das hatten die Briten höchst selbst gemacht, die Amerikaner hatten das dann schön kopiert, ne? Und die Nazis haben dann immer so getan, als hätten sie ein völlig besseres, tolleres Konzept von Wirtschaft, aber das, was die Nazis dann gemacht hatten nach der Machtergreifung, das war inspiriert vom britischen Baron John Maynard Keynes. Also man hat ein Keynes-Programm umgesetzt hier, um die deutsche Wirtschaft zu retten. Also finanzpolitische Wirtschaftssteuerung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, also Keynes war da wirklich beteiligt hier und also oder die Ideen von Keynes und so und Keynes war natürlich dann später beauftragt, hier dieses Bretton Woods-System zu schaffen. Also, mit dem Reinhardt-Programm hatte Deutschland 1936 die Weltwirtschaftskrise überwunden, als eines der ersten Länder wieder Vollbeschäftigung erreicht und das Vorkriegsniveau der Produktion von 1914 überschritten. Also es kam dann zum Konjunkturaufschwung. So, dieser Konjunkturaufschwung und sagen wir, diese wirtschaftliche Erholung, das war jetzt nicht einfach so eine Wunderagenda, die sich irgendwelche Nationalsozialisten aus den Fingern gesogen hatten, sondern das war absolute Baseline. Das war Baseline Economics basierend auf dem britischen Baron John Maynard Keynes und anderen Leuten. Also von wegen, ja, irgendwie Handel sei jüdisch und bla 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 bla. Nee, man hat einfach hier gesagt, wir müssen halt Anreize schaffen, bestimmte Investitionen tätigen und jetzt nicht übertreiben, dass wir nicht in eine Vollinflation reinrennen. Wenn man das richtig macht, dann funktioniert das Ganze. Ja, nichts anderes war das. Ja, es gibt immer noch die Traumtänzer, so die Internetkrieger, die heute irgendwie meinen, ja, die Nazis hätten da halt so dieses jüdische Joch abgeworfen und auf einmal war die Produktion halt wahnsinnig und plötzlich liefen da überall die Panzer vom Band und jeder fuhr Autos plötzlich und hatte drei Kühlschränke und so. Nee. Ja, das war jetzt kein ideologisches Wunder, sondern einfach nur Baseline Economics. Im landwirtschaftlichen Ostpreußen, da kommt die Familie her von meiner Frau, unter Erich Koch, der absolut nichts taugte, komplett verrückter und wahrscheinlich von Verrätern mindestens umgeben, in Ostpreußen wurde erstmal so ein Medienspektakel veranstaltet, um das Ende der Arbeitslosigkeit zu preisen. Also es war eher so eine Propagandanummer, das heißt, es war auch ein bisschen angelehnt an das Propagandaministerium. Man konnte also dann hier in diesem landwirtschaftlichen Ostpreußen halt sehr schnell Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen machen und halt das Ganze filmen, keine Arbeitslosigkeit mehr, hurra, ja. In anderen Programmen war es natürlich dann schwieriger, halt eben hier Fuß zu fassen. Dann die berüchtigten Autobahnen, diese klischeehaften Autobahnen hatten eher eine militärische Bedeutung, das sollte klar sein. Das war jetzt nicht so, um wirklich viele Jobs zu schaffen, sondern man wollte in der Lage sein, in kürzester Zeit 300.000 Truppen bewegen zu können, innerhalb von, was ich glaube, 24 Stunden, halt von der einen, vom einen Ende von Deutschland zum anderen Ende von Deutschland. Dafür waren die Autobahnen da. Dann kamen natürlich hier die US-Firmen. Hier die amerikanischen Firmen in Deutschland hatten eine gewisse Bedeutung. Auch die amerikanischen Firmenableger und so. Also hier waren dann so General Electric und halt dann AEG, General Motors, Opel, Standard Oil, Ford. Ja, also das hat auch eine gewisse Rolle gespielt hier. Bestimmte Patente, die hier gebracht wurden. Reparationszahlungen wurden zusammengestrichen. Aus dem Ausland importierte man halt eben dann halt eben was zu essen, Treibstoff, Gummi und so. Also es war alles jetzt kein Hexenwerk. Das war jetzt nicht so irgendwie so ideologisches Wunder, wie sich manche das vorstellen, dass man mit genügend Tram-Tram und Hurra und ethnischem Gepolter, dass man das so geschafft hätte, sondern das war halt alles relativ ja, überschaubar. Dann gab es diese MEFO-Wechsel, das war halt einfach auch nur eine clevere Form der Verschuldung. Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht hat eben dieses Finanzinstrument da geschaffen. Also damit schuf man so eine Art Parallelwährung neben der Reichsmark. So konnten im Rahmen der kostenintensiven Aufrüstung der Wehrmacht Rüstungsunternehmen, die mit ihnen bezahlt wurden, diese Wechsel ihrerseits als Zahlungsmittel für Zulieferer verwenden. Dabei wurde von Seiten der Reichsregierung bewusst einkalkuliert, die Verbindlichkeiten später aus einer fest eingeplanten Kriegsbeute begleichen zu können. Also einfach nur Geldmenge vermehren, indirekt, ja, mit so einer Parallelersatzwährung oder also einem ähnlichen Instrument. Also man hat da eben ja einen Haufen Schulden letztendlich mit aufgebaut. Man musste halt eben damit irgendwie kalkulieren, dass man halt dann Kriegsbeute irgendwann reinbekommt, dass sich das Ganze halt irgendwann ausgeht. Ja, also wie gesagt, Wunder waren nicht möglich. Und durch die ganze Spionage des Auslands war dem Ausland natürlich dann klar, dass die Deutschen Krieg brauchen. Also aus der deutschen Sicht war Aufrüstung absolut notwendig, Eroberungen waren notwendig, ergo konnten sich die anderen Mächte darauf einstellen. Gerade die Amerikaner gaben sich in der Öffentlichkeit total passiv, als hätte Amerika keinen Bock, sich jemals mehr in Europa einzumischen. In Wirklichkeit war man hier Gewehr bei Fuß. Und in kürzester Zeit, und das war alles vorgeplant natürlich für Eventualitäten, in kürzester Zeit konnten die Amerikaner ihre Kriegsproduktion eben hier in den USA nach oben skalieren, also halt sich zig Millionen Mann aufstellen und Flugzeuge produzieren, Panzer und so. Hat dann genug, um den Russen da was zu geben mit dem Lend-Lease-Programm. Und Leute wie John J. McCloy haben eben diese Hochskalierung dann eben da gemanagt. Also und diese MEFO, also Metallurgische Forschungsgesellschaft MBH, wurde im Juli 1933 gegründet. Sie diente einzig dem Zweck, die Verschuldung des Deutschen Reichs zu verschleiern, Mittel für die Aufrüstung der Wehrmacht bereitzustellen, um sie für den Zweiten Weltkrieg bereit zu machen. Also es ist eine Scheinfirma. Ich meine, es ist ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte in Bezug auf die heutige Reichsbürgerszene, ja, mit ihrem Quatschjura. Wenn die immer gesagt haben, also die Bundesrepublik sei eine GmbH. Nee, die Bundesrepublik hat eine GmbH. Ja, jeder kann solche Spielchen machen, ja. Also Reichsbürger-Ideologen, die haben dann alle möglichen komischen Vorstellungen über die Bundesrepublik, aber hier in der deutschen Vergangenheit waren sich die Nazis eben nicht so schade, solche komischen Werkzeuge da zu benutzen, also halt eben Scheinfirmen, ja, so Pseudo-Wirtschaftsinstrumente zu benutzen, Geld hin und her zu schieben. Also da hat man ja so lange ihm hier Propaganda gemacht gegen irgendwie so den jüdischen Kapitalismus und diese furchtbaren Finanzinstrumente und so. Aber bei der erstbesten Gelegenheit hat man natürlich, wie jede andere Macht auf der Welt, solche Finanzinstrumente genutzt, ja. Banking, große Konzerne, auch Oligarchen, die es da gab, ja, war natürlich dann alles wie überall anders auch. Also man konnte dann die vorgeschriebene Begrenzung der Staatsverschuldung halt umgehen durch diese MEFO-Wechsel. Ja. Stammkapital für die MEFO stammte von Siemens, Gute Hoffnungshütte, Krupp und Rheinmetall. Wirtschaftlich waren die MEFO-Wechsel nichts anderes als ein Kredit der Wehrwirtschaft an das Reich. Um Gottes Willen, Kredit und Zinsen. Oh, das ist ja so undeutsch laut NS-Propaganda, aber es war halt einfach nur Baseline Economics. So, und dann gab es hier 1938, ja, gab es so eine detaillierte Einschätzung, dass der deutsche Lebensstandard etwa halb so groß war wie der amerikanische und ein Drittel weniger als in Britannien. Also im Vergleich zu heutigen Ländern läge Nazi-Deutschland auf dem Niveau von Südafrika, Iran oder Tunesien. Aber damals ging, also damals war natürlich dann die, waren die USA sehr erfolgreich, also das heißt, die Produktion, man konnte besseres Zeug günstiger produzieren, wegen halt dem Streamlining und den größeren Maßstäben. Es gab bessere Löhne in Amerika. Mitte der 1930er Jahre war Amerikas Produktivität doppelt so hoch wie in europäischen Ländern in den meisten Wirtschaftsbereichen und im Verhältnis 4:1 besser oder 5:1 besser in Bereichen wie Autos oder Radiogeräten, Radio- und Funkgeräten. Deutschland hatte zu viele Leute in der Landwirtschaft. Die Löhne waren mies in Deutschland. Die Preise waren nicht sonderlich erfreulich für einige Sachen. Nur eine kleine Minderheit lebte komfortabel in Deutschland. Ja, und das war halt einfach anders. Das war anders in den USA. Selbst die am schlechtesten bezahlten Arbeiter bei Ford in Detroit, selbst die am schlechtesten bezahlten Ford-Arbeiter leisteten sich 4,5 Zimmer-Apartments mit fließendem Wasser, mit richtiger Toilette, mit halt richtig separatem Badezimmer und separater Küche. Ja, und wenn du da halt irgendwie dann hier weiter oben warst, hier in so einer Autofabrik, also so ein Maschinenführer oder was weiß ich, ja, da konntest du dann schon ein Haus leisten, du konntest ein Haus abbezahlen oder einen Hauskredit abbezahlen. Hattest dann ein Haus, ja. Und diese Arbeiter in Amerika, die konnten sich halt eben dann auch erhebliche Güter selber leisten. Das heißt, Arbeiter stellen Güter her, andere Arbeiter kaufen dann die Güter. Ja, ja, gerade das Ford Model T war natürlich dann ein großer Dauerbrenner. Also man schätzt, Deutschland war 25 bis 30 Jahre hinter den USA zurück. Also wir reden von einem Viertel bis ein Drittel Jahrhundert zurück. Wie wollte Deutschland international auf den Märkten konkurrieren? Ja, das heißt, Hitler war überzeugt, wie andere auch, dass es Eroberungen bräuchte für die Wirtschaft. Ansonsten könnte man einpacken, mittelfristig bis langfristig. Also, und man hatte dann eben diese Vorstellungen, ja, das heißt, bis dann irgendwann diese Eroberungen kommen, bis man diesen Lebensraum, wie es die Nazis formulierten, bis man das halt eben dann erobert und so und bis dann die Wirtschaft hier auf solchen Beinen stehen kann, bis dahin wollte man eben Preise stabilisieren, einen gewissen Lebensstandard ermöglichen, dass die Leute hier nicht rebellieren im Dritten Reich. Man wollte eben auch bestimmte luxuriöse Güter halt eben dann bereitstellen, also vor allem Autos, Radiogeräte und sowas. Auch Kühlschränke und so. Und es die Wirtschaft, also die Situation war halt dann so schwierig, dass man jetzt nicht das einfach so produzieren konnte und es wirft dann Gewinne ab und die Leute können sich die Produkte leisten und so. Nee, das war alles viel, viel schwieriger. Und man hat sich dann gedacht, der Staat solle dann irgendwie bestimmte Güter von der Industrie günstig produzieren lassen. Und man nannte das dann eben dann den Volksempfänger, dieses Radiogerät oder den Volkswagen, Volkskühlschrank. Also man hat dann jeden Käse da vermarktet mit diesem Begriff Volk. Ja. Aber 1933 hatten nur ein Viertel der Haushalte in Deutschland überhaupt ein Radio. Ja, also genau dann, als Hitler da irgendwie an der Macht war und die erste große Rede hielt im Radio, nur ein Bruchteil der Leute oder Haushalte hatte überhaupt ein Radiogerät, um diese Sendungen zu empfangen. 1938 hatte nur die Hälfte der Haushalte überhaupt ein Radio. 1932 gab es in Berlin mit 4 Millionen Einwohnern nur 51.000 Autos. Die meisten Autos in Deutschland insgesamt waren Firmenfahrzeuge. In den späten 1930ern hatte immer noch nur eine kleine Minderheit in Deutschland wirklich Autos. Ja, also viele, vor allem junge Leute, die kamen eigentlich erst beim Militär überhaupt erstmal so richtig in Kontakt mit Fahrzeugen. Ja, Maschinen, Gerätschaften und so. Und da gab es dann irgendwie so eine, glaube ich, dieses eine Handbuch von einem Tigerpanzer war das, glaube ich. Und in dem Handbuch wurde den Soldaten eben dann erklärt, wie viele Arbeitsstunden eingeflossen sind in diesen Panzer. Ja, und auch in ähnliche Güter. Also das heißt, was man sich das hier irgendwie geistig vergegenwärtigen kann, wie viel Arbeit notwendig ist. Ja. Also, und man sieht halt an dieser Analyse, an den ganzen Zusammenhängen natürlich, man sieht halt, wie desaströs es war, wenn halt eben so bestimmte Propaganda hier gemacht wurde. Also halt so verbohrt blöde antikapitalistische Propaganda. Ja, das heißt, jedes Empire, also die Römer, die Griechen, alle mussten haushalten, die mussten alle irgendwie halt eben die Bilanzen kennen und halt wirtschaftliche Tricks kennen, Stabilisierungstricks kennen und halt eben Produktion ermöglichen. Aber weil das halt dann schlecht geredet wurde, ich meine, klar, es war immer gekoppelt mit Ausbeutung und drum und dran, ja, in der Geschichte. Aber wenn man das Ganze halt auf eine platte Art und Weise schlecht redet, ja, gegenüber einem linken Publikum, gegenüber einem rechtsextremen Publikum und einem muslimischen Publikum, diese Propaganda ist eigentlich hat immer darauf abgezielt, dass man dieses Zielpublikum halt eben dann schwächt. Ja, die Kommunisten waren dann zu blöd für Wirtschaft und Produktion. Ohne westliche Technologieverkäufe wäre gar nichts gelaufen im Ostblock, im Sozialismus. Da drüben ging gar nichts. Ja, also ich meine, selbst in Ostdeutschland, die Leute mussten ewig warten auf einen Trabant, ewig warten auf einen Ersatzreifen, warten auf das und jenes und so. Und also diese sowjetischen Autos generell, das waren ja eigentlich meistens war das ja alte Technik von Fiat, die verkauft wurde. Also Fiat, natürlich der Agnelli-Clan. Das hat sich da drüben halt immer ganz, ganz langsam wenig weiterentwickelt. Ja, das heißt, die Leute fuhren dann irgendwann in der DDR, fuhren die immer noch Trabant oder Wartburg. In Amerika fuhren Leute dann schon, also auch gewöhnlichere Leute, die fuhren dann schon halt Kombis oder SUVs, also zum Beispiel der Jeep Grand Wagoneer. Das ist jetzt ein beliebter Oldtimer. Das war ein fettes SUV. Gab es, glaube ich, auch mit Servolenkung, Klimaanlage, ja, natürlich V8-Motor und so. Das war ein amerikanisches Auto. Also man vergleiche einen Jeep Grand Wagoneer mit einem Trabant. Ja. Also der Kommunismus war unfähig zur Wirtschaft. In der muslimischen Welt hat man das dann auch reingebracht. Also das merkt man ja heute gerade ziemlich krass. Wir haben es in der letzten Sendung halt mal durchgekaut. Also halt diese Propaganda, ja, Gier sei eine jüdische Erfindung und Zinsen, das ist alles so eine diabolische jüdische Erfindung und modernes Banking und bla 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 und dieses ganze westliche Wirtschaften, das sei ja alles des Teufels und so. Und die Muslime könnten das irgendwie besser. Ja. Aber in der Praxis, ja, Muslime haben sich ja eben dann Mist einreden lassen und haben dafür den Preis bezahlt. Ja, das heißt, die muslimische Welt ist heute in Chaos, Fremdsteuerung. Und es gab keine Aufklärung, also keine gesteuerte Fake-Aufklärung in der muslimischen Welt, so wie im Westen. Ja, es gab einfach diese gesteuerte Fake-Aufklärung nicht. Und deswegen haben wir jetzt halt eben keine richtige, also deswegen gibt es halt keine muslimische Supermacht. Tja. Also, und dann muss man halt etwas mit einfaktorieren, was dieser Autor hier jetzt nicht macht. Dieser Adam Tooze mit seinem Buch Wages of Destruction. Sehr interessante Studie halt eben über Deutschland, generell die imperialistische Situation damals, imperialistische Logik. Sehr viel rausziehen, sehr viel lernen. Auch Dinge, die wichtig sind für heute natürlich. Was der jetzt nicht mit einfaktoriert, ist die gezielte Sabotage durch halt Spionagenetzwerke. Also das heißt, gerade der Hochadel hier in Deutschland, Welfen, Bettiner, Reginare, die waren ja eigentlich alliiert mit Britannien und den USA. Das war ja deren Ding. Ja. Deswegen war Nazi-Deutschland halt eben dann komplett unterlaufen von ausländischer Spionage. Und das kannst du eben nicht nur verwenden, um Informationen herauszuziehen und ins Ausland zu schaffen, sondern du kannst eben dann auch Sabotagetechniken durchsetzen in Deutschland. Und man hat das eben dann gesehen, in der Rüstung vor allem. Das ist ja eigentlich eine legendäre Geschichte, das ist fast schon ein eigenes Buch wert natürlich. Also schwachsinnige Panzer, die dann anvisiert wurden bei den Nazis, die Sabotage der Flugzeugproduktion, also dass man die Düsenjäger nicht richtig gebaut hat. Dann wurden die dann zwangsweise irgendwie dann umgeplant zu einem halben Bomber und so. Also dann schwachsinnige schwachsinnige Motorentechnik für Panzer. Gab es irgendwie so eine Art Turbinenantrieb und piezoelektrischer Antrieb mit halt Verbrennungsmotor mit dran und so. Also da gab es absurdeste Treibstoffverbrauche bei manchen von diesen Kriegsgeräten, die noch verwendet wurden. Manche von diesen Gerätschaften waren total langsam. Es war ein Desaster. Also es ist so ein Mythos, so ein Märchen, dass die deutsche Nazi-Technik irgendwie im Krieg, dass es alles perfekt war. Ja? Ich meine, klar gab es genug schlaue Leute in Deutschland, genug Ingenieure, aber wenn halt eben dann Sabotage kommt von oben oder wenn Leute auch wirklich einfach schwachsinnige Ideen hatten in der Politik, ja, dann kannst du dieses Potenzial natürlich nicht ausschöpfen und deswegen gab es so viel vermurkste Rüstungsproduktion in Deutschland. U-Boot-Produktion wurde lange Zeit verhunzt und verzögert, Atomprogramm wurde verhunzt, die Atomforscher wurden sowieso verjagt ins Ausland und. Also es gab so viel unglaubliche Sabotage. Und es ist wirklich zum Erbrechen, wie halt irgendwelche Sofa-Nazis heute, wie die halt irgendwie heute meinen, sie wüssten, was zu tun sei und so. Und sie meinen, das Problem lag damals daran, dass es einen Mangel gab an Fanatismus. Also man hätte da noch mehr Hurra-Führer schreien müssen, dann hätte alles irgendwie funktioniert. Es immer heißt es nur, ja, schuld waren immer die anderen und die anderen und die anderen. Man will dann nie wirklich drüber reden, was waren eigentlich die gravierenden Fehler. Ich meine, jeder, der irgendwas schaffen will, egal um was es geht, ja, und wenn es um ein Gartenbauprojekt geht, ja, oder wenn du Knöpfe herstellen willst, oder wenn du ein Auto reparieren willst, ja, egal was du machst, du musst halt auch in der Lage sein, Fehler zu erkennen, systematisch zu analysieren und daraus zu lernen, ja, ich hatte es vorhin angesprochen, nach dem Desaster im Ersten Weltkrieg, also Spionagedesaster, die Deutschen waren komplett unterwandert. Man hätte da eben die ganzen Fehler richtig analysieren müssen, hätte daraus lernen müssen, aber nein, da kam dann sofort diese windige Propaganda Backstabbing, also wir bekamen das Messer in den Rücken und ideologisches Gefasel und so. Also es hätte mehr Loyalität gebraucht und mehr Hurra gebraucht und so. Nee, es gab ein fast komplettes Versagen auf der geheimdienstlichen Ebene und daraus hätte man lernen müssen. Das hätte man eben, diese Fehler hätte man künftig vermeiden müssen. Man hätte eben eine riesige Kampagne starten müssen, der Spionageabwehr. Ja? Und wenn jetzt halt heute irgendwelche eingebildeten Möchtegern-Helden, wenn jetzt heute irgendwelche Sofa-Nazis, wenn die nicht in der Lage sind, die gravierenden Fehler von damals zu erkennen, ja, dann kannst du diese Leute in die Mülltonne schmeißen, ja, bildlich gesprochen, ja, rein in die Tüte, ja, und dann ab hier in die Tonne. Das ist, ja, und ich meine, die ganze Sabotage, die damals stattfand, das lag halt eben an der Spionage. Dieses geplante Volkswagen-Autoprojekt, das war nicht direkt finanzierbar. Also man hatte dann gemeint, ja, wir wollen ein Auto herstellen für jedermann. Das sollte dann insgesamt für den Kunden 990 Reichsmark kosten. Also das war schon ziemlich krasse Zielsetzung, ja, also halt so ein billiges Auto zu bauen, ja. Also entweder musste man da die krassesten Kompromisse schließen, was jetzt Qualität und Leistung anbetraf, oder man hätte dann die Produktion so nach oben skalieren müssen, dass man halt horrende Mengen herstellt von diesen Dingern, aber das war eigentlich dann auch nicht finanzierbar, weil die Fabrikanlagen wären zu teuer geworden. Du hättest diese Kosten nie mehr reingespielt. Also selbst wenn du dann halt diese Fahrzeuge verkauft hättest und so, das hätte alles nicht funktioniert. Man hat dann eben gemerkt, auch die meisten Leute konnten sich diese 990 Reichsmark nicht leisten. Ja, man hätte wahrscheinlich sowieso dann 1000 Reichsmark pro Fahrzeug Verlust eingefahren. Ja, also während halt Ford und GM und so, und wie die alle hießen in Amerika, während die halt Sachen herstellten, coole Fahrzeuge herstellten und mit Gewinn verkauften, hätte man in Deutschland mit so einem Volkswagen, hätte dann mal einen riesen Verlust eingefahren pro Fahrzeug. Es gab einen Wohnungsmangel. Also gab einen gravierenden Wohnungsmangel und 1935 wollte das Reichsarbeitsministerium halt eben dann sogenannte Volkswohnungen in den Städten bauen. Da hat man wieder rumgerechnet. Tja, die Miete darf nur so und so hoch sein, sonst kann sie sich keiner leisten. Lirum larum Löffelstiel hat man dann rumkalkuliert und hat dann gemeint, ja, also wir könnten solche Wohnungen bauen ohne fließendes Wasser, ohne Zentralheizung, ohne richtiges Bad, Strom nur für Beleuchtung, 34 bis 42 Quadratmeter. Und wie gesagt, in Amerika, wenn halt irgend so ein Typ, der bei Ford arbeitet, hier in der Autofabrik in Amerika, der schlechtest bezahlteste Arbeiter dort, der konnte sich ein 4,5-Zimmer-Apartment leisten, locker, mit Bad, mit richtiger Heizung, mit richtigem Klo, ja. Und dann haben eben die deutschen Planer haben eben dann gemerkt, nee, 34 bis 42 Quadratmeter, wie wollen wir erwarten, dass da eine Familie Platz hat? Es müsste eigentlich viel mehr Fläche sein und so. Und dann haben sie eben gedacht, die Regierung müsste dann für bessere Wohnungen und bezahlbare Mieten wieder Verluste einfahren. Also du verdienst dann irgendwie nichts an den Autos, du verdienst nichts an den Radios, du verdienst nichts an den Wohnungen, am Wohnungsbau, du verdienst eigentlich nirgendwo irgendwas. Alles ist so ein Draufzahlgeschäft. Dann musst du die ganze Rüstung bezahlen. Bis du halt Eroberungen damit machst, ist es nur ein Kostenfaktor erstmal. Ja, wenn man halt diese MEFO-Wechsel da halt ehrlich betrachtet als einfach nur Verschuldung. Ja, und all diese Fakten waren den anderen Imperien bekannt. Die konnten diese Kalkulation nachbilden und eben, die wussten, dass die Deutschen entweder Krieg machen oder halt einpacken. Ja. Also, und dieser Historiker kommt halt eben dann zu der Einschätzung, diese Eroberungen, die dann stattfanden, das war halt eine ganz, ganz simple imperialistische Kalkulation von den Nazis. Das war jetzt nicht irgendwie völlig übertriebener Größenwahn und Hitlers Launen und blablabla. Nee, das war einfach nur eine ganz simple imperiale Kalkulation. Viele von den deutschen Truppen waren zu Fuß unterwegs oder brauchten Pferde. Ein einziger Panzer verschlang zig Arbeitsstunden. Das war die Situation, ja. Und deswegen wollen halt viele Historiker eben nicht diese Beziehung aufzeigen zwischen der wirtschaftlichen Situation und der imperialen Situation. Ja, die reden über Hitlers Weltanschauung und Weltanschauung und noch mehr Weltanschauung und Hitlers Hunde und Hitlers Bauwerke und tausend irgendwie TV-Beiträge. Niemand will so richtig drüber reden, wie simpel eigentlich die Kalkulation war und wie leicht vorhersehbar die war durch das Ausland. Also, und es wird dann eben auch zugegeben in diesem Buch hier, die Briten waren ja auch unglaublich imperialistisch und ruchlos in Indien und so, in Kolonien. Die USA dehnten sich aus, hier massakrierten die Indios ab, hatten diese zig Millionen Sklaven aus Afrika geholt und so. Also, und da waren die Nazis eben dann irgendwie so neidisch auf die Amerikaner. Ja, dass die sich da so gewaltsam ausgedehnt hatten und halt dann eben den Platz hatten für die Landwirtschaft und die Ressourcen hatten auch für die Industrie und so. Da wollte man vieles einfach kopieren. Ja, das war so der Nazi-Plan, was halt, man stiehlt sich halt den Raum da im Osten. Man killt da einen Haufen Leute, siedelt halt möglichst viele Deutsche an und hofft auf möglichst viele deutsche Babys. So war eben da der Plan. Also, und wie gesagt, das war halt eben dann nicht nur der Platzvorteil für die anderen Mächte, sondern eben auch der Produktionsvorteil. Das heißt, die amerikanischen Waren waren besser als die deutschen, billiger als die deutschen, britische Sachen waren oftmals billiger als die deutschen Waren. Ja. Wie will man damit konkurrieren? 1933 waren 9,3 Millionen Deutsche Bauern. Ja, 9,3 Millionen Deutsche waren Bauern. Das entsprach rund 29% der Arbeiter. Yikes. Also 56,8%. Ja, 56,8% der Leute lebten in Dörfern und Kleinstädten, also richtigen Kleinstädten. Das war die Situation. Das heißt, die Leute hatten wenig Maschinen. Landwirtschaft war der Horror. Viele Kinder hatten halt trugen im Sommer keine Schuhe, ja, um Geld zu sparen und so. Und es war eben also kein angenehmes Leben. Also da, was sich da für Dramen abgespielt hatten, da so im ländlichen Raum, war ja alles dabei. Was ich dann, die Männer fangen dann irgendwie das Saufen an, ja, und verprügeln dann ihre Frauen. Männer verprügeln dann ihre Kinder. Oder manchmal waren es auch die Frauen, die dann ausgetickt sind. Also halt viel häusliche Gewalt, vor allem auch gegen Kinder, sexueller Missbrauch, ja, und es gab da halt eben keine richtige Justiz in dem Sinne, oder keine richtige Polizei, wie es jetzt mit modernen Maßstaben vergleichbar wäre. Ja, und halt Arbeit, 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 halt mindestens 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche da auf den Feldern schuften. Beten, dass das Wetter passt für die Ernte und dass nichts schief geht und keine Parasiten, die die Ernte, den Salat wegfressen oder sonst irgendwas, Getreide wegfressen, dass nichts vergammelt. Also die Dramen, die sich da abgespielt hatten, das war natürlich dann ein Riesenproblem. In Amerika sind sie dann oftmals schon rumgefahren, ja. In den USA sind sie dann rumgefahren mit ihren Traktoren und hatten dann halt immer mehr landwirtschaftliche Kapazitäten, also weniger Leute konnten mehr Arbeit leisten. Und die Hersteller von den Traktoren haben da noch Gewinne gemacht. Ja, während man in Deutschland kalkuliert, okay, wenn wir jetzt Autos produzieren für die Leute, die können sie sich sowieso nicht leisten. Und selbst wenn, macht der Staat damit dann Verlust. Ja, das heißt, so eingeschränkt war Deutschland. Also in so einer prekären Situation war Deutschland und die Entscheidung wurde eben dann getroffen, man setzt auf Imperialismus. Natürlich da auch jede Menge Fehler dabei gemacht, insbesondere was die Spionage hier anbetraf. Es gab nicht das, es gab kein ausreichendes Talentprogramm, ja, und so weiter und so fort. Ja, also Russland, Frankreich, Britannien, USA hatten Platz, Lebensmittel, Kontrolle über die Meere und so. Also viele qualifizierte Deutsche sind schon ausgewandert. Ja, also die Deutschen sind immer nach Amerika gegangen oder so. Und die Befürchtung war halt dann 1933 in den Folgejahren, ja, die Befürchtung war, dass halt eben noch weitere Deutsche, dann qualifizierte Deutsche auswandern. Befürchtung war, dass die Städter dann immer weniger Kinder haben, um halt eben dann Armut zu vermeiden und Stress zu vermeiden. So würde halt eben dann die Bevölkerung zugrunde gehen. 88% der Bauern, der deutschen Bauern hatten zu wenig Land. Das waren 12 Millionen Leute, die halt auf zu kleinen Ackerflächen da hier ihr Glück versuchten. Also es ist eine Katastrophe. Ja? Das heißt, und da kamen eben dann diese Pläne auf. Da kamen eben dann diese Pläne auf von den Nazis. Also man geht da rein nach Osteuropa. Man geht da rein nach Osteuropa und die eroberten Völker, das wären dann die neuen Sklaven in einem neuen Lebensraum. Ja, und ich meine, klar, die Ausrede damals war halt eben, ja, andere Imperien haben sie ja auch gemacht. Die Römer haben sich gewaltsam ausgedehnt, die Römer hatten Sklaven. Ja, die Nachfolger Roms hatten halt brutale Ausdehnung. Es gab ja Genozide da in Südamerika, von den Kolonialmächten. Vernichtung der Ureinwohner Nordamerika, Afrikaner, Sklaven en masse. Also es war natürlich dann die Universalausrede. Ja, andere machen es ja auch. Ne? Jetzt gab es allerdings natürlich dann für die Deutschen, gab es dann schon einen gewissen Spielraum. Also man hätte das auch trotzdem anders machen können. Man hätte das halt eben wesentlich besser machen können. Ja, da gehört halt eben dann richtige Kommunikation dazu. Da gehört es halt eben dann dazu, dass man dann richtige Netzwerke formt. Ich meine, wenn die Franzosen auch schon in den 1800er Jahren, ja, wenn die Franzosen sich mit den Deutschen arrangiert hätten, mit den Polen sich arrangiert hätten, mit den Italienern und so, das heißt, da hätte man wesentlich mehr machen können eben Kräfte poolen können, ja, zusammenlegen können. Ich meine, selbst die mächtigsten Familien aller Zeiten, also Welfen, Bettina, Reginare, vor allem im Zusammenhang mit dem britischen Empire, die haben auch mal klein angefangen. Das waren halt versprenkelte kleine Grafschaften und Mini-Königreiche und Fürstentümer, aber die haben halt eben sich da zusammengeschlossen und blieben halt da hier zusammen aktiv und blieben sich gegenseitig über loyal. Ja, und haben wir eben mehr Territorium bekommen, dann hat man irgendwann Dänemark kontrolliert, dann ist man über Geheimdienste rein eben nach Schottland, hat dann eben eine dänische Prinzessin verheiratet mit King James, dann holte man sich in der Glorious Revolution mit Hilfe der Holländer halt eben dann Britannien, ja. Und als diese neue Ära begann in Britannien, da war das britische Reich den Franzosen weit hinterher in Bezug auf Fläche und Produktion und Bevölkerungsgröße. Aber durch Wissenschaft und durch Geheimdienste, ja, über Wissenschaft und Geheimdienste konnte eben das britische Imperium punkten. Ja, das heißt, die konnten dann im Laufe der 1700er Jahre, 1800er Jahre, konnten die Briten halt eben total vorbeiziehen an den Konkurrenten, vor allem Frankreich. Das war das also das Geheimnis des Erfolges. Ja, und deswegen war es eben dann, oder wäre es eben für die Deutschen auch so wichtig gewesen, frühzeitig schon zu setzen auf geheimdienstliches Know-how und eben auf massiv auf Wissenschaft. Ja. Ich meine, so die klassische imperiale Logik, also man geht da in irgendein Land rein, also überfällt halt den Nachbarn, holt sich dann so die Bevölkerung und holt sich dann halt so die Assets. Das war halt in dem Zeitalter der Nazis halt schon ziemlich veraltet. Ja, wenn man jetzt überlegt, was es eben dann brauchte, um eben größere Fläche da zu kontrollieren. Also wie viele Soldaten brauchst du, um halt eben reguläre Streitkräfte zu schlagen, halt dann auf ukrainischem Gebiet und polnischem Gebiet und so. Wie viel Munition verballerst du? Wie viel Luftwaffe brauchst du? Wie viel Kräfte brauchst du wie viele Kräfte brauchst du, um eben die Partisanen um die Partisanen dann irgendwie zurückzudrängen, ja, um halt Aufstände zu vermeiden und so. Also das war halt, das war vielleicht zu den Zeiten der Römer noch was anderes oder im islamischen Kalifat, das sich ja unglaublich brutal ausgedehnt hatte. Damals war das vielleicht noch was anderes, ja, wenn du die Taktiken hattest und du hattest die Waffenproduktion, du hattest eben das Getreide halt vorhanden für größere Aktionen und so. Da konnte man schon noch größere Gebiete erobern. Aber in der Nazi-Ära war das nicht mehr so leicht. Ja, beziehungsweise es war teurer, es war aufwendiger. Also man hatte irgendwie die ganze Munition leer geballert gegen die Polen, hatte eben diesen Blitzkrieg geführt gegen Polen. Man musste eigentlich für den Polenüberfall, mussten die Nazis so viele Panzer mobilisieren, dass man eigentlich viel zu wenig hatte im Rücken, um sich zu schützen gegen die Franzosen. Hätten die Franzosen die Gelegenheit genutzt, wäre das ein Riesendesaster gewesen. Also so riskant war das. Das heißt, du kannst da nicht einfach denken wie in vergangenen Jahrhunderten. Oh ja, wir erobern da große Territorien. Das ist genauso Schwachsinn wie Putin, also halt diese Putin-Entscheidung da, hier die Ukraine zu überfallen. Die Ukraine ist was so groß wie Frankreich in etwa. Und es gibt halt inzwischen halt diese modernen, portablen Waffen, also jetzt nicht nur halt automatische Gewehre und Scharfschützengewehre, sondern eben dann auch kompakte Drohnen, diese Schulterraketenwerfer, HIMARS-Systeme, ATACMS und so. Also man kann da, das heißt, die NATO konnte da relativ schnell und relativ leicht halt eben dann Güter reinbringen in die Ukraine, um halt und Soldaten halt vorher schon ausbilden von der Ukraine, damit es halt für die Russen unglaublich teuer wird. Ich meine, man muss dazu sagen, die Russen haben, das haben Experten auch so bestätigt natürlich, die Russen haben alle möglichen Prinzipien verletzt einer Invasion. Die Russen hatten zu wenig Soldaten aufgeboten, kaum Luftwaffeoperationen, man holte sich nicht die Lufthoheit in kürzester Zeit und so weiter und so fort. Also wurden auch grundlegende Fehler gemacht, aber nichtsdestotrotz, es ist halt einfach nicht mehr die Vergangenheit. Es ist nicht mehr irgendwie die Stalin-Ära, wo Stalin dann irgendwie die Panzer da rumschieben konnte und die Allradfahrzeuge rumschieben konnte, die man bekommen hatte aus Amerika vom Lend-Lease-Programm. Ja, also wo dann Stalin eben die Ukraine erobert hat und dann auch Ostdeutschland und Polen und so. Das geht heute so nicht mehr mit konventionellen Waffen. Ja, und für die Nazis, den Nazis hätte das auch klar sein müssen, beziehungsweise manchen Generälen war es ja klar. Die Generäle haben eben dann anders kalkuliert und haben sich dann gedacht, Moment mal, wir sollten doch im Zuge einer Eroberung, war so der Gedanke, also Polen oder Ukraine, es war der Gedanke, man sollte doch hier möglichst die Bevölkerung dort hier positiv behandeln und eben einnehmen, ja, und halt irgendwie integrieren besser in dieses deutsche System und den Leuten halt versprechen, wir schützen euch vor den Kommunisten und vor halt, ja, halt Armut und dies und jenem. Ja. Aber Hitler war da strikt dagegen. Ja, und er meinte dann, er konnte das einschätzen, wegen halt der alten Situation, wo er da mal aufgewachsen war, Österreich. Also dieses ältere Österreich-Ungarn, das war ja dann also Österreich-Ungarn war natürlich ein zerklüftetes Pseudo-Imperium und die Ungarn wollten dann auch immer Unabhängigkeit und so, aber das kannst du nicht einfach so übertragen. Du kannst nicht nach Polen, durch Polen durchrennen, durch die Ukraine durchrennen und dann erwarten, dass das so funktioniert, wie Hitler sich das dann vorstellte. Ja, das heißt, Generäle haben schon gesagt, nee, wir müssen die Leute eigentlich positiv behandeln. Müssten die halt von uns einnehmen, ja, dass die uns irgendwie helfen gegen die Kommunisten. Stattdessen kam halt dann dieses fanatische, psychopathische Rassenprogramm. Also so und so viele Leute sollten einfach prinzipiell da vernichtet werden und so. Und man wollte dann halt dauerhaft Sklaven haben und so. Und die Deutschen würden das dann alles besiedeln und hätten diese Erbhöfe, ja, wo dann die Deutschen halt dann so alles hier kontrollieren und die eigentlichen Einheimischen sind dann so die Sklaven auf den Feldern. Ich meine, es hätte ja den Nazis auffallen müssen, dass die Anglos sich eigentlich längst verabschiedet hatten von der klassischen Sklaverei. Aus taktischen Gründen. Nicht unbedingt aus moralischen Gründen, ja, sondern halt eher aus taktischen Gründen, weil das hattest du immer wieder gesehen in verschiedenen Formen der Sklaverei, auch in den sowjetischen Gulags. Das heißt, die Leute arbeiten oder tun nur so, als würden sie arbeiten die ganze Zeit. Die Sklaven pfuschen, ja, um ihre Kräfte zu schonen, haben sich dann alle möglichen Tricks einfallen lassen, um halt Arbeit vorzutäuschen. Du hast nicht diese intrinsische Motivation bei Sklaven, dass die da fleißig arbeiten. Ja, das heißt, die Anglos haben dann viel früher eben dann kapiert, wenn da ein richtiger Anreiz da ist, dann werden halt wirklich ungeahnte Kräfte frei. Das heißt, die Leute sind dann eben dann auch sehr kreativ, finden bessere Lösungen, neuere Lösungen. Und schließlich hatte man dann ja mehr und mehr Maschinen und Maschinen können halt viel mehr erreichen. Ich habe das ja auch hier an vielen Beispielen auch hier im Detail gezeigt. Also als dann der Kommunismus da Einzug hielt in China, da wollten die Chinesen, also Mao wollte ja auch dann diese großen imperialen Großbauprojekte, Wasserkanäle und so, ja. Aber man dachte dann so, ja, wir schicken da jetzt halt hauptsächlich Arbeiter rein und verschleißen die und dann haben wir den glorreichen Wasserkanal, aber das war halt eben ein absolutes Himmelfahrtskommando. Während man in Amerika größere Projekte gemacht hatte mit wenig Personal und schönen Maschinen und da wurde sogar noch halt eben hier von allen Seiten halt eben dann, wurden dann Gewinne gemacht und es wurden halt Löhne eingestrichen und so und das waren halt zwei unterschiedliche Welten. Ja, also alleine die durch Maschinen, also vor allem auch deutsche Maschinen, also Präzisionsmaschinen, vor allem ohne Sabotage, da hätte man so viel erreichen können. Ja, ohne die Leute in Osteuropa zu behandeln wie Dreck, ohne die Leute gegen Deutschland aufzubringen, ja. Also mit Superdünger und halt Erntemaschinen und so, da war halt wirklich sehr, sehr viel zu machen. Und ansonsten auch an alle mögliche andere Produktionen, ja, das war, hätte man wesentlich besser machen können. Also du konntest da nicht reingehen mit der Mentalität von irgendeinem römischen Centurio. Das war halt veraltet, ja, oder aus irgendeinem, oder mit so einer napoleonischen Sichtweise oder halt so mit nach napoleonischen Maßstäben da irgendwie groß hier agieren. Die Zeiten hatten sich geändert. Ja, die Zeiten hatten sich da einfach wesentlich geändert. Also, fahre gleich fort hier mit meinen Notizen. Sie finden auf Patreon, haben die Story of recenter.com hier, ich finde auf Patreon mein erstes englisches Buch mit dem Titel Royal Cryptocracy, Ancient Intelligence Networks in Enlightenment and Communism. Das heißt, bewerben das halt eben auch auf unserem englischen YouTube-Kanal, auf unserer englischen Seite, auch dann in den Sendungen mit Jeff Nyquist und. Also das ist so ein schönes, maßgeschneidertes Buch für das amerikanische Zielpublikum, für das britische Zielpublikum und halt eigentlich alle anderen auch. Also das basiert natürlich auf meinen deutschen Büchern, konnte das halt eben dann recht schnell zusammenstellen, auch durch die modernen Übersetzungstools konnte ich halt eben dann auch Zeit sparen. Ich meine, früher waren diese automatischen Übersetzer ja hier furchtbar, also fast unbenutzbar und inzwischen hat sich das halt eben dann drastisch hier gebessert. Also konnte ich hier in relativ kurzer Zeit eben dann hier ein maßgeschneidertes Buch zusammenstellen, eben für dieses Anglo-Publikum primär. Finde natürlich immer mehr und mehr englischen Content hier bei uns. Also Sie können das Ganze natürlich dann einfach hier verbreiten auf Social Media, eben dann den Hinweis auf diese Sachen und so. Das bringt natürlich dann schon einiges. Ja, wenn Leute sich ja eben dann beteiligen an dem ganzen Promotion-Krempel, was das anbetrifft. Also, ich hatte jetzt hier auf dem Laptop die eine Notiz und dann auf dem Papier hier die anderen Notizen und jetzt habe ich hier auf meinem Telefon noch den Rest meiner Notizen. So hat sich das hier halt eben dann ergeben hier im Vorlauf der Live-Sendung hier am 10. November 2023 hier. Also wechseln wir schnell mal die Kamera hier und dann fahren wir hier fort. Also, das heißt, der Buchautor hier sagt, es ist erstaunlich, dass es bisher noch keine richtige Analyse gab, umfassende Analyse gab, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse die imperialen Verhältnisse der Nazis beeinflussten. Ja, also, es wird immer wieder geschwafelt seit Generationen über halt Hitlers Größenwahn und Ideologie und Lebens- und Weltanschauung, aber es war eigentlich ziemlich Baseline, was Imperialismus anbetraf und die umliegenden Länder konnten das alles vorhersehen. Ja, das heißt, die anderen sind ja auch nicht blöd, die wissen genau, in welcher Situation Deutschland war und welche Optionen Deutschland hatte. Und es ist ja klar, dass halt durch die ausländische Spionage in Deutschland, durch die Propaganda, dass halt eben dadurch auch sabotiert wurde. Also gerade durch diesen Antisemitismus oder halt eben dann durch dieses britische Täuschungsmanöver. Ja, Britannien will Appeasement und Britannien will irgendwie eine Partnerschaft mit den Nazis. Das war ein Riesentäuschungsmanöver. Auch dieses Getue von den Amerikanern, sie seien da irgendwie total passiv. Auch das war eine Täuschung. Das heißt, man hat eben auch sichergestellt, dass die Hochadeligen in Deutschland, dass die Hochadeligen halt eben so tun, als seien sie die größten Freunde des Faschismus. All das hat eben dazu beigetragen, dass halt eben die Gelegenheiten eben damals nicht wirklich genutzt wurden. Also man setzte nicht richtig auf Spionage, man setzte nicht genügend auf Wissenschaft. Ja, und das waren eben die tödlichen Fehler. Das waren eben dann die tödlichen Fehler der Deutschen damals, der deutschen Regierung. Und es gibt ja jetzt eben dann heute so komische Keller-Nazis, Hobby-Hitlers und so. Und die meinen dann irgendwie, ja, sie sind zwar völlig unqualifiziert, aber sie würden dann halt eben Deutschland wieder zu einem fetten Empire machen und so. In Wirklichkeit, ich meine, erstens mal würden umliegende Länder das gar nicht so zulassen. Das heißt, die Polen würden uns dann überfallen, die Franzosen würden uns überfallen, die Briten würden uns überfallen, die Amerikaner würden uns überfallen. Ja, wenn hier irgend so eine faschistische Gruppe hier irgendwas Unerwünschtes versuchen würde, also ja, das heißt, es ist eigentlich so undenkbar, es sei denn, andere Länder lassen das so eine Weile lang zu, um das dann halt richtig platt zu hauen. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, wenn du halt hier mit Faschismus oder sowas, wenn du halt hier rummachen tätest, dann würdest du halt sehr viele Firmen vergraulen. Einige Firmen könnten hier sehr schnell die Biege machen, würden halt ihr ganzes Know-how mitnehmen. Produktionsanlagen könnte man tatsächlich dann mitnehmen und diese Firmen können auch woanders existieren. Es gibt ja schon viele Firmen, also auf dem Papier deutsche Firmen, die produzieren schon im Ausland, fürs Ausland und so. Also das wäre jetzt nicht schwierig für viele Firmen, hier einfach abzuhauen. Und was bleibt dann hier noch übrig? Ideologen? Telegram-Krieger oder sowas? Ja, was willst du damit anfangen? Und dann ist es halt so, dann müssen diese Faschisten hier in Deutschland sich dann umschauen nach irgendwelchen Partnern. Die allermeisten hätten überhaupt keinen Bock. Und dann kommt noch diese Idee, ja, die Russen halt. Ja, die Russen verkaufen uns dann irgendwie Treibstoff, billiges Gas. Und wir verkaufen denen dann irgendwie Hightech und so. Aber wenn wir in dieses Abhängigkeitsverhältnis reingeraten würden, dann würden die Russen uns einfach nur erobern, würden halt die Industrie für sich vereinnahmen, würden hier irgendwelche Slawen ansiedeln, würden die Deutschen irgendwo hinweg verschleppen. Und das war's dann für die Deutschen. Ja. Das sollte man eben auch verstehen. Also du kannst bestimmte Probleme nicht einfach so lösen mit, ja, dem Russen-Joker. Ja, die Russen werden das schon irgendwie managen oder sowas. Also, das heißt, ja, die Nazis, wird hier im Buch sehr gut geschildert, die Nazis erhöhten halt eben dann die Rüstungsausgaben, weil sie halt eben kalkulierten, sie brauchen eine Militäraktion und dann könnte man sich wirtschaftlich mit den Eroberungen halt stabilisieren. Aber man löste halt eben dann ein Wettrüsten aus, das heißt, je mehr die Nazis produzierten, umso mehr produzierten auch die anderen. Und das geriet halt eben dann außer Kontrolle. Hjalmar Schacht sollte halt eben dann die Rüstung planen, das hat er dann auch so gemacht. Es blieb auch erstmal so im Rahmen, der vorgegeben wurde durch Schacht und die anderen. Und das hat halt eben dann Konsequenzen. Also das heißt, hier im Frühling 1935, reagierten dann die Franzosen. Das heißt, in Frankreich war dann die Wehrpflicht plötzlich, zwei Jahre lang. Die Briten haben dann schon angekündigt, ja, sie machen jetzt auch alles halt eben anders. Und hier im Mai 1935 gab es dann so eine Art Rückversicherung. Hier eine Art Rückversicherung der Franzosen mit den Sowjets. Und dann hier 1936 mehr Rüstungsausgaben bei den Franzosen, bei den Briten, Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Das heißt, die Nazis reagierten halt mit noch mehr Kriegsproduktion. Das wurde halt dann immer weiter nach oben geschraubt und weiter nach oben geschraubt, aber es gab halt dann eben auch sehr viel Sabotage. Das heißt, man hatte eben die U-Boot-Produktion lange Zeit versemmelt, man hatte keine strategische Bomberflotte aufgebaut gegen die Sowjets, man hatte diese Drüsentriebjäger nicht richtig gebaut in der richtigen Stückzahl und so. Also da wäre schon viel, viel mehr möglich gewesen, aber halt die Sabotage, ne, durch Spione. Tja, und ja, dann gab es eben diese typischen Mängel, nämlich Gummi und Öl. Da musste man eben auch sich hier verbiegen, um an solche Sachen ranzukommen. Es gab auch dann eben einen Plan. Man braucht halt, muss dann nach Schweden rein, um den die Stahlquelle zu sichern. Man muss dann irgendwie hier auch andere Ölquellen sichern. Da, glaube ich, Rumänien war das. Und so weiter. Also der ganze Plan wurde eben dann. Der ganze Plan wurde eben dann immer komplexer und komplexer und komplexer. Und wie ja bereits bekannt, die Anglos vor allem, die hatten halt eben eine sehr, sehr krasse Industrieproduktion. Ja, und deswegen die Amerikaner haben dann irgendwann mehr hergestellt als alle anderen Kriegsteilnehmer zusammengenommen. Tja, und und dann gab es halt eben dann diese internen Streitigkeiten, also ob man das wirklich so schafft wirtschaftlich, ob man da irgendwie hinterherkommt und so. Man hat es dann eben dann vermasselt mit dieser konventionellen Kriegsführung, also dass man dann halt eben sich da verausgabt hatte mit den Polen und ukrainisches Territorium. Und es war einfach dann zu viel Fläche, die zu verteidigen war. Die Amerikaner hatten ja mehrere Punkte sondiert, wo die Amerikaner ihre Truppen landen würden und so. Also da wurden so viele Fehler gemacht von Seiten der Nazis, das muss man halt auch wirklich analysieren. Ja, man kann nicht diese Diskussion verdrängen durch irgendwelches und auch die Sabotage und halt eben dann die Spionage. Das muss man alles wirklich analysieren und verstehen, ansonsten ist man dumm wie 3 Meter Landweg. Ja, man kann diese Diskussion nicht irgendwie vermeiden durch halt eben Gelaber über Weltanschauungen der Nazis oder sowas. Oder man kann es auch nicht vermeiden durch dieses typische Neonazi-Gelaber. Die Generäle verrieten Hitler und die Leute waren nicht fanatisch genug und so, und es war nicht römisch genug, man hätte noch fanatischer sein müssen und so. Nee, also wer nicht in der Lage ist, eben die Vergangenheit richtig zu kapieren, der ist wirklich unfähig, halt in der heutigen Zeit irgendwas klar einzuschätzen. Das ist so einfach dann gar nicht möglich. Die Abhängigkeit der Deutschen war ja dann lange Zeit, also die Abhängigkeit der Deutschen ist immer mehr und mehr gewachsen von diesen amerikanischen Firmen vor allem, also auch dann die bestimmte Firmenbeteiligungen oder halt Firmen da in Frankreich. Das ist ja, da wurden ja auch schon ganze Bücher drüber geschrieben, ja, wie lange eigentlich amerikanische Firmen noch zu tun hatten mit den Nazis. Die Fahrzeuge, die Ersatzteile, Treibstoff und dies und jenes. Also es ist ja eigentlich, da kamen amerikanische Firmen ja schon in Schwierigkeiten. Das heißt, da kam dann irgendwann das FBI oder halt die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaften haben dann angefangen zu ermitteln gegen halt Großindustrielle aus Amerika und gesagt, was macht ihr da? Es ist voll der Krieg, Amerika wird dem Krieg bald beitreten oder Amerika ist dem Krieg schon beigetreten und ihr verscheuert immer noch Sachen an die Nazis. Was ist denn das, ne? Also das heißt, diese Abhängigkeit war eben dann auch noch da und diese ausländischen Firmen, die dann schon frühzeitig nach Deutschland gekommen waren, diese ausländischen Firmen etablierten hier eben dann auch Spionageringe. Das war eben natürlich dann auch unglaublich verheerend und diese amerikanischen Spione, die ergänzten sich natürlich dann sehr, sehr gut mit halt anderen Spionen von uralten adligen Geheimdienstnetzwerken hier auf deutschem Boden. Ja, es war ja überall in Deutschland eben so der Fall. Ja, also das heißt, die Ausgangslage für Deutschland war sogar noch schlimmer, als viele es damals dachten, wegen der Spionage. Das muss man natürlich dann in diese Analysen damit einfaktorieren. Aber wie gesagt, es wurden eben auch übelste Fehler gemacht. Und wenn man sich denn jetzt heute so das Gerede anschaut von Neonazis, also da gibt es ja eben da so halt Leute, die erzählen dann irgendwas, hier im ultrarechten Spektrum, die erzählen irgendwas, glauben das aber gar nicht, was sie erzählen. Ja, manche, die glauben ihren eigenen Käse, also die schnüffeln ihren eigenen Klebstoff. They get high on their own supply. Da ist halt viel, viel verkehrtes Zeug mit drin. Ja. Und diejenigen, die halt Käse erzählen, wissen, dass sie Käse erzählen. Die denken dann, sie machen das aus strategischen Gründen. Aber das heißt nicht, dass sie tatsächlich dann in der Lage sind, hier irgendwie so einen schlaueren Plan wirklich zu verfolgen. Ja, es gibt nämlich die einen, die schreien immer Hurra Russland, Hurra Russland. Und wenn man sie dann ein bisschen bequatscht, mit denen halt versucht, dann dem Ganzen auf den Grund zu gehen, dann relativieren sie und sagen, ja, sie haben gar keine Nibelungentreue zu den Russen, sondern sie tun halt nur so aus strategischen Gründen. Aber sie können das Risikoerleben dann trotzdem nicht überschauen. Gab ja so viele Russenstusser und Rubelnutten, die dann halt eben Videos gemacht hatten und Bücher gemacht hatten und so. Reden halt über die prekäre Situation hier im Westen, gerade Deutschland. Und bieten dann halt als Lösung an, ja, wählt rechts und die Russen. Also sollt irgendwas Rechtes wählen und auf die Russen hoffen. Und das sei die Lösung. Und du findest halt dann nie eine richtige Gefahrenanalyse, was ja eigentlich mit dazugehört. Das muss da mit rein. Wenn jemand irgend so einen halsbrecherischen Plan vorschlägt und macht keine richtige Gefahrenanalyse, das ist halt entweder ja grob fahrlässig oder sogar schon halt eben ein Himmelfahrtskommando und absichtliche Manipulation. Da muss man halt eben dann unglaublich aufpassen. Also, ja, und auch diese Kommunikation, die da stattfindet. Also, wenn halt eben dann Leute Andeutungen machen hier im rechten Spektrum in Deutschland, also Andeutungen machen, sie seien quasi, sie wollen die NSDAP fortsetzen, sie betrachten sich als die NSDAP. Das ist so ein Himmelfahrtskommando. Das ist so das eine Ding, was du wirklich nicht machen darfst. Ja. Also, das ist so eine dumme Idee. Ist genau das Falsche. Davon sind die anderen großen Mächte eben nicht bedroht, sondern das ist für die natürlich dann einfacher, auf so eine Bewegung eben zu reagieren. Ja, das heißt, du bräuchtest halt eben im politischen Sinne, du bräuchtest eine Bewegung, die halt anschlussfähig ist, ja, die halt verschiedene Leute möglichst gut anspricht. Du müsstest halt eben dann setzen auf eben Know-how, ja, Wissen über Imperien, Wissen über Geheimdienste. Wenn da dann 20.000, 200.000 oder 2 Millionen Leute zusammenkommen, die halt auf einem guten Niveau agieren und halt dieses geheimdienstliche Zeug können, dann hast du wirklich ganz andere Möglichkeiten. Weißt du, wenn die verschiedenen Leute sich nicht gegenseitig hier bekriegen, ja, aus ideologischen Gründen, also das musst du natürlich dann verhindern, dieses Teile und Herrsche. Weil, wenn jetzt irgendwelche Ultrarechten sagen, ja, sie wollen jetzt ja irgendwie am liebsten hier einen großen Kampf führen gegen alle Muslime hier, das schaffen sie so nicht. Du hast irgendwie 40.000 gewaltbereite Neonazis hier, aber wer weiß, wie viele Muslime, die tatsächlich konkret zu den Waffen greifen würden. Das ist einfach kein Verhältnis mehr, ja. Und wenn dann irgendwelche Allianzen passieren, also sich dann irgendwelche Muslime und Linke vereinigen sich dann oder sowas, wenn dann ausländische Mächte hier reinkommen und sowas, also das kann durchaus sein, dass man halt lange Zeit zugeguckt hat bei den Rechtsextremisten. Man wartet, bis die sich halt immer weiter verheddern und man wartet, bis die halt irgendwie so eine Initiative ergreifen und dann haut man die halt so richtig komplett platt. Und dann ist man dieses ganze Spektrum halt eben dann los. Ja? Und deswegen müssen die Leute eben halt extrem gut aufpassen, was sie da eigentlich treiben. Weil es gab eben dann schon viele Rechtsextremisten, selbsternannte Megapatrioten, die dann sofort umkippen und sofort zum Informanten werden für die Geheimdienste. Da finden Sie auch viel Material hier in meinen Büchern und auf recenter.com. In allen Bereichen, bei den Linken, bei den Rechten, wie schnell das geht. Ja, dass dann halt diese Leute dann zu Verrätern werden und halt dann ja für so ein paar hundert Euro im Monat plus ab und zu Bonuszahlungen, dass die halt eben dann hier ihre Mitmenschen verraten und ans Messer liefern. Ich hatte hier noch ein paar Notizen. Das behandle ich vielleicht in der nächsten Sendung. Also da gab es ja eben den Plan auch von den Nazis damals, mehr muslimische Truppen einzusetzen, also vor allem gegen die Sowjets. Die Nazis dachten, sie können den Muslimen eher vertrauen, weil die halt wenig Überschneidung haben mit dem Kommunismus. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es halt dann einige Experten für halt, also deutsche Experten für Muslime. Und es gab auch halt eben türkische oder halt so quasi türkischstämmige Kämpfer, die halt hier in Deutschland in den Auffanglagern steckten. Und dann haben die Amerikaner sich gedacht, und die Briten, hey, wir nutzen das gegen die Sowjets. Also man holt sich hier diese ehemaligen Nazi-Experten und man holt sich diese Muslime, die hier sind, ja, und baut dann hier den Radikalismus auf. Also man baut hier so eine Art muslimischen Radikalismus auf, damit man das halt eben dann hat gegen die Sowjets. Ja, dass du halt dann auch andere Leute in der Sowjetunion ansprechen kannst, hier die 30 Millionen Muslime da in der Sowjetunion, um halt irgendwie da was zu reißen gegen die Kommunisten.
Und so gab es halt dann eben dann diese eine große Moschee dann in München, diese Organisationen im Zusammenhang mit der Muslimbruderschaft. Also eigentlich totaler Radikalismus. Der wird zwar auch zum Teil bekämpft, aber wurde auch eben dann gefördert, ja, weil die Amerikaner dachten, sie brauchen das hier, weil die Amerikaner dachten, sie brauchen das hier gegen die Sowjets. Ja, Verfassungsschutz wurde dann auch hier benutzt für sowas. Hier, Garib Sultan arbeitete dann für eine Tarnorganisation des britischen MI6, ging dann zu Radio Liberty in München. Und dann kam so ein Report hier vom US Psychological Strategy Board. Der Report warnte, dass Muslime teils anfällig waren für Kommunismus. Also das heißt, sie wollten natürlich ihren muslimischen Glauben behalten, aber trotzdem halt kommunistische Verhältnisse und Verwaltung. Also dachten halt manche Amerikaner, sie müssen da eben einen muslimischen Radikalismus fördern, ansonsten sind die zu empfänglich für Kommunismus. Ja, und dann gab es eben dieses neue islamische Zentrum in Deutschland, diese Moschee in München 1973. Geld kam aus Libyen. Also da waren halt eben Leute mit drin hier beteiligt von der Muslimbruderschaft. Verfassungsschutz ging dann davon aus, dass führende Mitglieder vorhaben, mittelfristig einen islamischen Staat zu gründen. Hier, das Islamische Zentrum München, gegründet von Said Ramadan, steht der in Ägypten beheimateten Muslimbruderschaft nahe und vertritt einen streng konservativen Islam. Hier, auch Mahmoud Abu Halima, einer der Drahtzieher des Bombenanschlags auf das World Trade Center 1993, besuchte die Freimann-Moschee regelmäßig. Wie auch später Mamdou Mahmoud Salim, genannt Abu Hajar, ein enger Vertrauter Osama bin Ladens, suchte regelmäßig den Kontakt zu dem Imam Ahmed al-Khalifa. Ja, Moschee, diese deutsche Moschee wurde zum Anlaufpunkt für Muslimbrüder aus aller Welt. 1995 wurde Said Ramadan an der Seite seines Schwiegervaters Hassan al-Banna begraben. Und dieser al-Banna war wichtig, also verantwortlich für so einen militärischen Arm der Muslimbruderschaft, war auch bedeutend im arabisch-israelischen Konflikt. Ja. Also einerseits fördern die Amerikaner die Israelis, auf der anderen Seite fördern die Amerikaner halt eben die Gegner der Israelis. Ja, und die Muslimbruderschaft war halt eben dann auch sehr, sehr involviert in diesem ganzen Palästina-Thema und so. Ja. Also das heißt, das ist halt so typisch für die Supermächte, also nicht nur für die Amerikaner, sondern die Russen machen das auch so. Das heißt, die unterstützen alle möglichen, also die Supermächte unterstützen alle möglichen Organisationen, bekämpfen auch gleichzeitig alle möglichen Organisationen. Man hilft denen, man hintergeht sie aber auch gleichzeitig. Ja, das ist halt so eine paradoxe Situation, aber damit halten sich die Supermächte halt tatsächlich die größtmöglichen Optionen halt offen. Also wenn irgendeine Gruppe halt Support kriegt, wird sie gleichzeitig auch verraten. Und das gilt halt eben dann auch für, was weiß ich, Linke hier in Europa oder in Deutschland, die denken, sie kriegen Hilfe aus Amerika, sie werden gleichzeitig hintergangen. Oder irgendwelche Rechtsextremisten hier in Deutschland, die denken, sie kriegen Hilfe von den Russen, aber sie werden von den Russen auch gleichzeitig hintergangen. Ja, daran muss man sich gewöhnen. Manche schnallen das schon so ein bisschen und meinen, sie könnten dieses gefährliche Spiel spielen, aber das ist einfach oftmals nicht der Fall, dass diese Leute zu sowas wirklich in der Lage sind. Ja, und es ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Taktik der Supermächte, die vielleicht sowieso ein heimliches Kartell haben. Ja, so die Taktik einfach des Overwhelmings, also dass man halt alles so paradox gestaltet und so chaotisch gestaltet, dass die meisten da gar nicht mehr durchblicken. Ja, die wursteln sich halt dann als Aktivisten oder Terroristen oder was auch immer, halt wursteln sich so durch ihren Tag durch. Aber es wirkt alles zu paradox und zu verrückt und zu komplex. Okay, das war's in der heutigen Sendung. Wir sind zurück am Montag mit der deutschen Sendung, ist der Plan. Immer montags, mittwochs und freitags ist der Plan. Morgen am Samstag dann die Aufnahmen der englischen Sendung, hier aller Voraussicht nach, und am Sonntag posten wir dann immer die englische Sendung hier mit Jeff Nyquist. Auch gibt es jetzt mein erstes englisches Buch, Royal Cryptocracy, Ancient Intelligence Networks in Enlightenment and Communism, also maßgeschneidert auf ein Anglo-Publikum. Das war immer so das Motto der Amerikaner. Wir haben eine Republik, solange wir sie halt verteidigen können. Also a republic as long as if you can keep it. Ja? Aber das ist jetzt nicht nur gemeint damit irgendwie, dass dann Leute aufeinander ballern oder sowas und dass du halt nur durch Geballer irgendwie eine Republik schützen kannst, sondern es geht halt in der Realität vor allem um Geheimdienste. Und die Amerikaner haben halt... Also auf dem Papier haben die Amerikaner den Unabhängigkeitskrieg gewonnen, aber man... Auf der geheimdienstlichen Ebene lief das Ganze ganz anders. Ich beschreibe in dem Buch vor allem dann, wie britischer General Howe die ganze Zeit Washington hat gewinnen lassen, immer wieder mal, und Washington hat vor allem flüchten lassen. Und man stellt dann die Kampfhandlungen gegen die Amerikaner ein. Und das hielt einem auch die Franzosen da von der Pelle, da in Amerika. Ganz, ganz wichtig hier zu begreifen. Und ich beschreibe eben dann auch wichtige, bekannte Verräter bei den Amerikanern, also sich Benedict Arnold und so, gab es auch andere. Dann auch dieser General Lee war wahrscheinlich ein Verräter, kam ja eigentlich aus dem britischen Apparat, gab sich dann freundlich gegenüber den Rebellen, hat dann für die Rebellen gekämpft, wurde dann gefangen genommen von den Briten und in britischer Gefangenheit baldoverte er dann einen Plan aus, mit dem die Briten gewinnen konnten. Ja, und dieser Plan wurde halt eben erst lange, lange Zeit nach seinem Tod eben veröffentlicht und sorgte natürlich für eine neue, hitzige Debatte. War er jetzt ein klassischer Verräter oder war es jetzt eher pragmatisch, ja, von seiner Sichtweise her? Tja, der Schlüssel zum Verständnis für Amerika und Britannien liegt ausgerechnet in Deutschland, auf den Gebieten der traditionellen Gebieten der Welfen, Wettiner und Reginare. Ja, das heißt, ich sage das auch im Vorwort. Das Buch von mir, das ist kein Gimmick. Es basiert nicht auf irgendeinem Datenleak wie bei WikiLeaks. Das basiert nicht auf irgendeinem traumhaften Überläufer oder irgendeinem einhornmäßigen Insider, der jetzt irgendwie alle Wahrheiten da erzählt und so weiter. Also ich beschreibe halt eben kurz, was dieses Buch eben nicht ist. Ja, es ist kein Gimmick. Es ist nicht irgendwie eine Kampagne, es ist nicht abhängig von irgendwelchen wundersamen Quellen oder sowas, sondern da floss so viel Forschung ein. Ja, und jetzt bei weitem nicht nur von mir, sondern von vielen anderen Leuten auf der ganzen Welt. Ja, also quasi kollektiv wurde an so einem Puzzle gearbeitet. Und so entstehen halt tatsächlich dann Durchbrüche. Weil in Naturwissenschaften erwartet man ständig Fortschritt, immer wieder auch Durchbrüche, aber in so Geschichte und Politikwissenschaft, da gibt es eigentlich nie wirklich Fortschritte, geschweige denn richtige Durchbrüche. Ja, und jetzt haben wir endlich mal richtigen Durchbruch hier. Und das hat eben natürlich dann erhebliche Konsequenzen. Okay, das war's von meiner Seite aus. Sie finden uns unter shop.recenter.com. Dort finden Sie meine Bücher und vieles andere für Ihren Zivilschutz. Die Zukunft ist super heikel, super gefährlich. Bereiten Sie sich also besser vor auf stürmische Zeiten. Shop.recenter.com. Und wir beraten Sie natürlich dann gerne auch per E-Mail und per Telefon, wie Sie Ihre Ressourcen da am besten einsetzen. Also, ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende. Bleiben Sie frei. Und machen Sie sich nützlich.